Meine Damen und Herren, meine Aufgabe ist es, eigentlich Sie dort abzuholen, wo Sie sind. Ich weiß natürlich nicht, wo Sie stehen. Es wird Leute von unter Ihnen geben, und wenn ich so schaue, werden das sehr viele sein, denen ich eigentlich nichts Neues bieten werde können, sondern das werden lauter alte, bekannte Sachen sein. Vielleicht gibt es doch einige, wo es sozusagen zur Einleitung, um die weiteren Vorträge besser einordnen zu können, dass ich Ihnen doch ein paar Neuigkeiten oder neue Sachen sagen kann. Nun, kommen wir zunächst einmal zur EU. Wir wissen, dass die EU derzeit seit dem Jahr 2013 aus 28 Ländern besteht und insgesamt 507 Millionen Einwohner umfasst. Das heißt, vergleichen Sie mit Amerika, 250 Millionen Einwohner. Wir haben in der Euro-18-Zone, also jene Zone, die den Euro eingeführt hat, 333 Millionen Einwohner, also mehr als die Hälfte. Es werden 24 verschiedene Sprachen gesprochen, und das heißt, Sie wissen, Dolmetscher in Brüssel ist ein ganz ein Top-Job, und da gibt es tausende von Dolmetschern, die in Brüssel tätig sind. Wir schätzen, dass wir in diesem Raum ungefähr 1,6 Millionen Fachärzte haben. Darunter sind ungefähr 300.000, die in Ausbildung sind. Also 300.000, die in Ausbildung zu einem Fach sind. Natürlich, was wir begritteln, und das kommt ja jetzt immer wieder auch in den Tagen vor der nächsten EU-Wahl vor, Bürokratie in Brüssel, da gibt es die französische, die deutsche, die englische, die österreichische K&K-Monarchie, die italienische etc. Bürokratie. Also in Brüssel arbeiten 60.000 Beamte. Das ist enorm viel, bei der EU-Kommission allein 35.000. Nun, auch das muss man ein bisschen relativieren. In Wien für 1,8 Millionen Einwohner haben wir 50.000. Oder im amerikanischen Heimatministerium 240.000. Also es dürfte anscheinend doch nicht so viel sein. Was sind jetzt die Institutionen, die wir haben? Die wesentlichen Institutionen auf EU-Ebene sind zunächst einmal das Council, der EU-Rat. Das ist ein politisches Gremium, in dem befinden sich die Ministerpräsidenten, die Präsidenten, die Kanzler. Übrigens gibt es in diesem Bereich eine strenge Hierarchie. Sie werden das dann am Gruppenfoto vielleicht sogar erkennen. Also die Ministerpräsidenten und Präsidenten sind in der ersten Reihe. Die Kanzler, so auch Angela Merkel, ist auch nur Kanzlerin, ist nicht in der ersten Reihe, genauso wie unser Bundeskanzler. Es sind dann einzelne Räte von Ministern, also es gibt einen Außenministerrat und da ist eben für die Außenpolitik, für die gemeinsame Lady Ashton verantwortlich. Es gibt dann für alle anderen ebenfalls Räte, also rein politisch orientierte Gremien und da seit der letzten Wahl wurde eben Van Rompuy als Vorsitzender gewählt. Bis dahin war eben der Ratspräsident das Land, das den Rat geführt hat und das diese Zeit die EU geführt hat, hat den Präsident gestellt. Hat jetzt den Vorteil, dass Van Rompuy als Diplomat arbeiten kann und unabhängiger eigentlich ist, wenngleich natürlich gerade in diesem Machtgremium gewisse große Nationen, brauche ich nicht erwähnen, dass es vor allem Deutschland ist, den Ton angeben. Hier sehen Sie das Gruppenfoto, ich weiß nicht, ob man es erkennt, nein, es ist zu klein geworden. Also jedenfalls, jeder hat seinen Platz auf diesem Foto. Die Kanzler sind in der zweiten und dritten Reihe und Präsidenten sind vorne. Das zweite Gremium, das wir haben, ist eben die EU-Kommission, wobei jedes Land einen Kommissar stellt, also 28 Kommissare sind. Diese werden vom Rat bestellt, also wiederum politische Entscheidungen, wer übernimmt dann welche Verantwortung. Das erste Mal ist es so heuer, dass der Präsident der EU-Kommission vom Parlament gewählt werden wird. Die Aufgabe der EU-Kommission ist die Ausarbeitung von Direktiven und auch die Kontrolle der beschlossenen, vom Parlament, vom Rat und von der Kommission beschlossenen sogenannten Direktiven. Eine Direktive ist ein EU-Gesetz. Die EU-Kommission schlägt vor, der Rat, der stimuliert und das Parlament mit der Kommission entscheiden dann. Nun, wir haben dann noch das EU-Parlament und das ist das einzige Gremium, das wir EU-Bürger direkt wählen. 25. Mai, das nächste Mal. Es werden 751 Parlamentarier gewählt auf 5 Jahre hinaus. Die Aufgaben dieser Parlamentsabgeordneten ist, dass sie den Kommissionspräsidenten wählen, erste Mal, dass sie die EU-Gesetze, die Direktiven natürlich behandeln, diskutieren, verändern, aber auch beschließen. Ansonsten ist die Macht des Parlaments relativ eingeschränkt. Ich gebe nur eine und auch die Verbindung zum Parlament relativ nicht so, wie es sein sollte, aus meiner Sicht. Zum Beispiel gibt es in den Ländern nicht unbedingt ein Rederecht für EU-Parlamentarier in den nationalen Parlamenten. Also in Österreich habe ich noch nicht gehört, dass ein EU-Parlamentarier im Parlament gesprochen hat und irgendetwas diskutiert hätte. Das ist sozusagen die Grundstruktur, wobei die Machtverhältnisse so verteilt sind, dass der Council, der Rat, das mächtigste Gremium natürlich ist, die EU-Kommission zweitmächtigstes und das EU-Parlament derzeit nach wie vor kämpft um eine Anerkennung, um eine bessere Anerkennung, wobei die noch immer das Handicap haben, aufgrund der Eigenheit Frankreichs, dass unbedingt eine Sitzung in Straßburg, also in Frankreich, gehalten werden soll, einmal im Monat mit allen Akten und Containern etc. nach Straßburg übersiedeln müssen für eine Sitzungsperiode. Was sind jetzt die Grundlagen der EU? Nicht nur die Menschenrechte. Die EU basieren und bauen auf den Menschenrechten und Sie wissen, die sind ja eigentlich entstanden erst, obwohl es Vorarbeiten schon lange gegeben hat, nach dem Zweiten Weltkrieg und ich würde sagen als Folge des Zweiten Weltkriegs. Wir haben auf der einen Seite, bringt uns die EU Freiheiten, grenzenlose Freiheiten, also Frontier Free Area, wobei es zu einer Bewegung, zu einem Wandern von Menschen, zu einem Austausch von Gütern, von Dienstleistungen und vor allem vom Geld, das ist ja das, was wir in den letzten Jahren ja besonders stark kennengelernt haben, gewährleistet. Und sie können überall im Bereich der EU frei sich bewegen. Demgegenüber steht das Prinzip der Subsidiarität. Das heißt, das ist die nationale Eigenständigkeit. Die EU macht Gesetze, dann Direktiven, wenn sie sieht, dass es notwendig ist, hier einheitliche Regelungen machen zu müssen. Wenn sie aber sieht, dass es auf Ebene, auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene besser ist, dann bleibt die Subsidiarität. Natürlich erkennt man hier, dass hier ein Spannungsfeld entsteht. Das heißt, umgesetzt aus der Sicht eines Landes, wie viel Macht, wie viele Möglichkeiten gebe ich nach Brüssel ab? Und das ist momentan immer wieder die Diskussion. Also wir haben den ersten Schritt mit Ashton, mit der gemeinsamen Außenpolitik. Jetzt wird diskutiert, die Finanzpolitik entsprechend zu koordinieren und mehr Machtstrukturen nach Brüssel abzugeben, weil es sich einfach als notwendig erweist. Natürlich, die EU hat nicht nur eine Vergangenheit, eine Geschichte, die absolut nicht aufgearbeitet ist. Also da droht uns noch einiges. Sondern sie hat unterschiedlichste Systeme. Das heißt, wir brauchen eine Harmonisierung. Der Terminus Harmonization ist ein sehr wichtiger Terminus in der EU. Er ist dann aktuell, wenn die Parlamentswahlen vorbei sind und die Kommission wieder steht. Jetzt vorher ist das ein Unterminus und der sollte eigentlich gar nicht in den Mund mehr genommen werden, dass irgendwas harmonisiert wird. Was wir natürlich auch auf uns kommen, auf unser medizinisches Gebiet, wie schaut das jetzt bei uns gerade aus in der Medizin? Die Harmonisierung versus Subsidiarität, also nationale Eigenständigkeit. Nun, es ist klar, dass wir unterschiedliche Systeme zwischen den Spezialitäten haben, das ist klar. Aber wir haben natürlich auch etwas zwischen Ländern und überraschenderweise würde ich fast sagen innerhalb von Ländern. Da ist zum Beispiel Deutschland ein Beispiel. Also ich glaube, Kollege Kribenow wird uns sicherlich da einiges erzählen, wie das mit den Ländern, Ausbildungsstrukturen in den Ländern ist. Da ist England ein Beispiel, Frankreich, Italien, also eine ganze Reihe, vor allem die großen Länder, Spanien, sind gutgehende Beispiele. Wir kommen hier in einen Konflikt hinein mit dem freien Wandern der Ärzte, aber auch mit der Bewegung der Patienten. Und Sie werden dann eine Direktive ganz kurz angeschnitten sehen, die sich besonders mit diesen Patienten beschäftigt. Und wir haben des Weiteren den Konflikt eben zwischen Harmonisierung versus Subsidiarität. Also das ist ein Spannungsfeld, in dem wir uns permanent bewegen. Nun, was für Direktiven darf ich hier erwähnen, welche spielen für uns eine große Rolle? Also die eine ist schon sehr alt, die aus 93/16, die wurde eingeführt zur Erleichterung der Freizügigkeit für Ärzte und zur gegenseitigen Anerkennung ihrer Diplome, das ist der Begriff Mutual Recognition, Prüfungszeugnisse und sonstige Befähigungsnachweise. Eine sehr wichtige Richtlinie ist die 2005/36, alles abrufbar im Internet, ist kein Problem, über die Anerkennung für Berufsqualifikationen, da sind nicht nur die Ärzte drinnen, da sind auch die Hebammen drinnen, da sind Architekten drinnen, die Zahntechniker und alles Mögliche. Aber hier ist sehr wichtig für uns auch, dass die Titel in den einzelnen EU-Ländern akkordiert wurden. Also zum Beispiel in meinem speziellen Fach ist es so, dass das Fach Kardiologie in sehr vielen EU-Ländern anerkannt ist, aber in Österreich gibt es dort auf der Liste einen weißen Fleck bis jetzt, weil es sich hier um kein Hauptfach, sondern um ein Additivfach handelt. In Deutschland ist das lange der Bestand gewesen, hat sich vor einigen Jahren geändert. Diese Direktive, diese Richtlinie wurde jetzt im Dezember wiederum abgedatet, die 2013/55. Ich möchte noch, also diese drei gehören in etwa zusammen, weil sie die Ärzteschaft betreffen. Ich möchte hier noch ganz kurz die Patienten betreffende Richtlinie und indirekt uns betreffende, als Ärzte betreffende Richtlinie erwähnen. Das ist die Richtlinie für Cross-Border Healthcare. Das heißt, das Recht eines Patienten, eines EU-Bürgers, wenn er von einem Land in das andere wechselt, dass er dort eine adäquate medizinische Versorgung bekommt. Also das Recht auf adäquate medizinische Versorgung. Dieses Recht beinhaltet eine enorme Brisanz auf der einen Seite auf der Versicherungsebene, wer bezahlt dafür, und auf der anderen Seite natürlich auf der Ausbildungsebene. Wir haben enorme Qualitätsunterschiede in der ärztlichen Ausbildung in den unterschiedlichsten Fächern. Nun, wenn wir uns noch einmal anschauen, das hier oben sind die Governmental Organizations, also der Rat, das Parlament und die Europäische Kommission. Was spielt sich jetzt darunter ab? Schreckliches eigentlich. Es gibt hier zunächst die Lobbying Organizations, wir kennen sie aus dem Gerichtssaal der letzten Zeit, und das sind profitorientierte Organisationen, also kommen aus der Industrie. Man schätzt, dass hier ungefähr 8000 Organisationen in Brüssel vertreten sind, mit ungefähr 29.000 Lobbyisten. Jetzt kann man das Buch noch unten lesen, ich kann das wirklich nur empfehlen, von der deutschen Journalistin Chamäleon und vom Reinhard Löw, dem Österreicher. Hier heißt es Europas, in Österreich heißt der Titel Europas Drahtzieher. In Deutschland, man sieht den Unterschied der deutschen Sprache, hatte schon einmal, ich glaube, der Karl Kraus einmal gesagt, dass das der größte Unterschied zwischen Deutschland und Österreich ist. Dort heißt es nämlich Europas Strippenzieher. Ja. Also das sind die Lobbying Organizations mit einem Lobbying-Register, wo sich kaum jemand einschreibt. Also sind da sehr wenige Leute dort registriert. Daneben gibt es dann die sogenannten Non-Governmental Organizations. Das sind Non-Profit-Organisationen und dazu gehören jetzt auf unserem Gebiet die Vertreter der praktischen Ärzte, die UEMO, die hier zusammengefasst sind, dann die European Junior Doctors, also die diese 300.000 Assistenten und Assistentinnen in Europa vertreten und schließlich die UEMS, die Union der European Medical Specialists. Diese Union, über die mache ich jetzt keine Einleitung, weil das hier ist nämlich der nächste Vortrag und damit bin ich zu Ende und dafür das ankündigen, weil wir den Präsidenten der UEMS hier haben, das ist Professor Romuald Krajewski aus Warschau. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.